Die See schweigt. Nur das Eis antwortet. In Knacken, Reißen, Flüstern. Im Hochsommer des Eises, irgendwo im endlosen Weiß der kanarischen Arktis, liegt ein Schiff. Eingefroren, umklammert von einer Landschaft, die keinen Frühling kennt. Unter Deck der HMS Erebus sitzt Lieutenant Graham Gore. Die Kerze flackert kaum, die Luft ist klamm. Die Wände atmen Frost. Seine Finger sind blau, die Tinte stockt, doch er schreibt. Mit zitternder Hand, als wolle er der Welt da draußen ein letztes Lebenszeichen schicken. Sir John Franklin, gestorben am 11. Juni 1847. Die Schiffe verlassen. Wir marschieren gen Süden. Draußen peitscht der Wind über das Deck, fegt über gefrorene Seile und zerbrochene Masten. Männer mit eingefallenen Gesichtern, hungrig, krank, starren in die Ferne. In ihrem Rücken zwei Schiffe, gefangen im Eis. Vor ihnen hunderte Kilometer Schnee. Kein Rettungsteam, kein Funk, nur eine Richtung. Und Hoffnung, die längst friert. Was mit der Franklin-Expedition geschah, weiß bis heute niemand vollständig. Man fand Knochen, Tagebücher, Spuren eines Marsches. Aber kein klares Ende. Nur ein bleibendes Rätsel. Dies ist die Geschichte der verlorenen Männer, der verlorenen Schiffe und einer Suche, die Generationen beschäftigte. Willkommen bei Radio Obscura. Dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über das Verborgene, das Vergessene und das unheimlich Wahre.
Wir erzählen Geschichten, die zu groß, zu seltsam oder zu still waren, um laut zu enden.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was bleibt. Mein Name ist Tim.
Ich bin Svea.
Und das hier ist Radio Obscura. Heute geht's mit uns in die Arktis. Zur Franklin-Expedition. Svea, bist du schon mal auf einem Schiff mitgefahren?
Ja, also eine Fähre zählt, oder?
Schon, ja.
dann auf jeden Fall, ja.
Also war die Fähre auch über Nacht?
Nö. Zählt das nur?
Also zählt Schiff generell?
Okay, nee, ich bin schon mal auf einer Fähre mitgefahren, auf jeden Fall. Das war aber nur eine Stunde oder so. Ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwo im Urlaub.
Mist.
Wollt wissen, wo?
Nee, nein, nein. Ich dachte gerade, du erzählst mir jetzt, du warst mal als Kind auf einer Kreuzfahrt zum Beispiel und hast nachts irgendwo im Mittelmeer, auf dem Atlantik oder Pazifik, wo auch immer.
Lügen.
Nein, nicht lügen. Weil du hättest jetzt erzählen können von diesem Gefühl, wenn du nachts auf dem Meer bist, guckst von Deck. Du guckst in dieses Schwarz, da ist einfach nichts und egal was passiert auf diesem Schiff, du kannst nicht weg. Das ist ja nur schwarz.
Ja.
Der Himmel ist schwarz, okay, die Sterne sind wahrscheinlich ultra geil, aber unten ist alles schwarz. Du weißt nicht, was da so für Viehzeug rumlungert. Auf dem Schiff weißt du es auch nicht, was da für Viehzeug rumlungert. Wenn da irgendwas passiert, das wäre ja irgendwie echt mies. Und ich glaube, wenn das dann auch noch, wie in der heutigen Geschichte, in der Arktis passiert, im Eis, ist das nochmal ein bisschen unangenehmer.
Ja, das glaube ich.
Aber was denn, also du hast nie auf einem, also klar, Fähre gefahren, bin ich auch schon, aber auch nur tagsüber mal kurz, ne, über den See oder an der Ostsee mit einer Fähre fahren. Aber so über Nacht auf dem Schiff war ich auch noch nie. Aber warst du schon mal irgendwo im Eis? Also nicht im deutschen Winter, sondern mal irgendwie so Richtung Polarkreis unterwegs?
Nein. Also ich war in Nordnorwegen, aber da war kein Eis, weil ich doch noch zu weit auf dem Festland war quasi. Weiter an der Küste ist es auf jeden Fall arktischer.
Also du hast quasi keine Vorstellung, wie es sich anfühlt, verloren im Eis zu sein.
Nee, das ist tatsächlich gar nicht. Du?
Nee. Das Einzige, woran ich mich erinnere, ist, dass der Winter früher mal anders war, so in den 90er Jahren, und dass mein Vater mich mal darauf hinwies, weil ich keine Mütze trug und meine Ohren rot waren, dass die abfrieren. Also was Väter so sagen, damit man deine Mütze aufsetzt.
Ich habe wirklich jahrelang geglaubt, dass Ohren abfrieren, wenn man keine Mütze trägt im Winter. Und habe immer so an mein Ohr gepinscht, um zu sehen, dass es noch lebt. Und das gefühlt noch mit 15, keine Ahnung, also sehr lange hatte ich Angst davor. Und da war es halt wirklich noch so, dass ja wirklich viel Schnee lag. Also gesagt hat das mir in Tschechien damals, also im Erzgebirge, da waren wir zu Weihnachten quasi in einem Hotel. Und ja, da habe ich erfahren, dass man Erfrierungen bekommen kann im Eis. Kleiner Fun-Fakt, die Band Polarkreis 18, kennst du die?
Natürlich, allein.
Ich weiß bis heute nicht, ob das stimmt, aber die Geschichte ist ja, dass einer, ich weiß nicht, ob das jetzt der, sagen wir mal, Onkel oder Urgroßvater von Felix Räuber war, dem Sänger, der am Polarkreis war und ihm sind 18 abgefroren, deswegen Polarkreis 18. Aber das ist wahrscheinlich nur eine witzige Story, die sie sich ausgedacht haben und vielleicht gibt es auch einen 18. Polarkreis, der was viel tiefgründigeres ist. Aber das werden wir wohl nie erfahren, weil ich glaube, die Band, die gibt es gar nicht mehr. Ja, fahren wir fort mit der Geschichte der Franklin-Expedition. Hast du davon schon mal gehört? Hast du irgendeine Ahnung, worum es gehen könnte, außer das, was bisher schon genannt wurde?
Nee, gar nicht. Also ich gehe genauso wie die ZuhörerInnen unwissend hier rein.
Alles klar, dann fahren wir fort.
Sir John Franklin war 59 Jahre alt, als er zu seiner letzten großen Reise aufbrach. Ein Mann, den manche einen Helden nannten, andere einen Hasardeur. Für die einen war er ein wagemutiger Entdecker, für die anderen ein Relikt aus einer vergangenen Ära. Doch in einem waren sich alle einig. Franklin war ein Symbol für den unerschütterlichen Willen des Empire. Franklin hatte das Meer nicht gesucht, es hatte ihn geformt. Geboren 1786 in Spilsby, Lincolnshire, trat er mit nur 14 Jahren in die Royal Navy ein. Er kämpfte in der Seeschlacht von Kopenhagen und begleitete später seinen Cousin, den berühmten Entdecker Matthew Flinders, auf einer Umsegelung Australiens. Drei Arktisreisen prägten seine Karriere, doch eine davon überschattete alles. Die katastrophale Coppermine-Expedition von 1819, bei der Franklin und seine Männer über 5000 Kilometer durch die kanadische Wildnis marschierten. Bei Hunger, Frost und Aufständen. 9 Männer starben. Später nannte man ihn den Mann, der seine Stiefel aß. Trotzdem, oder gerade deswegen, galt er als erfahrener Polarreisender. Als die britische Admiralität 1845 eine letzte große Arktisexpedition finanzierte, wurde Franklin wieder ins Rampenlicht gerufen. Vielleicht war es sein letzter Versuch, sich gegen die Zeit zu behaupten. Gegen eine jüngere Generation von Forschern, gegen Zweifel an seiner Fitness, gegen das Vergessen. Ein Veteran mit Sehnsucht nach Ruhm und ein Reich, das in ihm seinen Mythos suchte. An seiner Seite standen 2 junge Männer. Francis Crozier, Kapitän der HMS Terror, ein irischer Offizier mit scharfer Beobachtungsgabe, melancholischem Gemüt und großer Erfahrung in Polarregionen. Er war unter James Clark Ross auf mehreren Reisen in der Antarktis gewesen, doch trotz seiner Verdienste blieb ihm die oberste Führung verwehrt. Und James Fitzjames, Kapitän der HMS Erebus, jung, ehrgeizig, charismatisch. Seine Briefe an einen Freund, Henry, gehören heute zu den aufschlussreichsten Dokumenten der Expedition. Fitzjames war kein Adliger, aber hochgebildet. Ein sozialer Aufsteiger, dessen Charme ebenso berühmt war wie seine Unruhe. Zusammen führten sie 2 der technisch modernsten Schiffe ihrer Zeit. Die Erebus, benannt nach der griechischen Gottheit der Finsternis, und die Terror. Ursprünglich Kanonenboote, nun für die Arktis umgebaut. Ihre hölzernen Rümpfe wurden mit Eisenplatten verstärkt, ihre Decks mit Dampfheizungen gewärmt. Sie besaßen neuartige Schraubenantriebe, ein Novum in der damaligen Marine. Konservendosen, erst seit kurzem im Gebrauch, sollten die Mannschaft über Jahre versorgen. Man lud fast 60.000 Pfund Mehl über 30 Tonnen Fleisch, Zitronensaft gegen Skorbut, sogar Bücherregale, Orgeln und Schreibmaterial. Diese Expedition war kein Himmelfahrtskommando. Sie war ein Prestigeprojekt. Eine Machtdemonstration mit Segeln und Stahl. Am 19. Mai 1845 lief die Expedition in See, begleitet von Begeisterung und patriotischem Stolz. Die Erebus und Terror segelten Richtung Grönland. Im August wurden sie bei der Baffin Bay zuletzt von Walfängern gesehen. Danach Stille. Keine Briefe, keine Berichte, kein Rauch über dem Eis. Und doch glaubte man in London noch lange an ihren Erfolg. Franklin war doch ein Held, oder? Wie so oft bei großen Tragödien, der Irrtum beginnt mit Vertrauen und endet mit Schweigen. Was geschah nach dem letzten Winken im August 1845? Zwei Schiffe, 129 Männer, modernste Ausrüstung. Und dann nichts. Die Franklin-Expedition verschwand, wie vom Eis verschluckt. Was folgte, war mehr als ein Versagen der Navigation. Es war das erste große Verschwinden der Moderne. Nach dem Auslaufen aus England im Mai 1845 passierten die Schiffe wie geplant die Orkney-Inseln und erreichten Ende Juni die Disco-Bucht an der Westküste Grönlands. Dort wurden nochmals Vorräte nachgeladen und 5 Männer krankheitsbedingt zurückgeschickt. Sie hatten Glück, wie man später feststellen sollte. Die letzte bestätigte Sichtung der Erebus und Terror erfolgte am 26. Juli 1845. 2 Walfänger, die Prince of Wales und die Enterprise, begegneten den Schiffen in der Baffin Bay, nahe der Eingänge zur Lancaster Straße. Die Schiffe waren auf Kurs, alles schien planmäßig. Danach verlieren sich ihre Spuren. Erst Jahrzehnte später, durch Fundstücke und Zeugenaussagen, ließ sich ein Teil der weiteren Route rekonstruieren. Die Franklin-Expedition fuhr zunächst westlich durch die Lancaster-Straße, errichtete vermutlich Winterlager auf Beachy Island. Dort wurden 1981 3 Leichen exhumiert, fast unversehrt erhalten. Die Inschrift der Grabsteine geben das Sterbedatum von 3 jungen Männern an. 1846. Danach scheint die Expedition nach Süden vorgedrungen zu sein. Vorbei an Cornwallis Island, hinein in die schmale Victoria Strait. Doch spätestens im September 1846 war Schluss. Beide Schiffe blieben im Packeis stecken, nördlich von King William Island, an einem Ort, wo sie heute nie gesegelt wären. Sie blieben dort über ein Jahr. Und niemand kam. Erst 1859, bei einer der vielen Rettungsexpeditionen, fand man auf King William Island unter einem Steinhaufen eine Botschaft. Sie war 2-mal beschrieben worden. Einmal 1847 in geordneter Hand, später 1848 hektisch ergänzt. Die erste Notiz lautet:
Sir John Franklin kommandiert die Expedition. Alles ist gut. Winterquartier seit 1846.
Doch der Rand war später überschrieben worden. In einer anderen Handschrift. Der Ton düster.
Sir John Franklin starb am 11. Juni 1847. Die Schiffe wurden am 22. April 1848 aufgegeben. 105 Überlebende marschieren gen Süden.
Unterzeichnet von Fitzjames und Crozier. Was bedeutet das? 24 Männer bereits tot.
unter ihnen Franklin selbst. Die beiden Kapitäne versuchten offenbar, den Rest der Crew zu retten. Zu Fuß, durch das Eis, hunderte Kilometer südwärts, in Richtung des kanadischen Festlands. Es war ein verzweifelter Akt. Erste Suchmissionen begannen 1848, zum Teil auf öffentlichen Druck hin. Auch durch Franklins Ehefrau Lady Jane Franklin. In den folgenden Jahren reisten britische Teams, Norweger, Amerikaner. Sogar Charles Francis Hall, ein exzentrischer Journalist, suchte noch Jahrzehnte später. Einige dieser Expeditionen stießen auf Berichte der Inuit. Sie erzählten von weißen Männern, die Boote über das Eis schleppten, krank und ausgemergelt. Von einem Schiff, das im Eis versank, ein Detail, das sich 2014 bestätigte, als man das Wrack der Erebus tatsächlich südlich des vermuteten Fundorts entdeckte. Auch wurde über Töpfe, Messer, Uhren berichtet. Gegenstände, die Inuit später im Tausch erwarben oder fanden. In manchen Berichten hieß es, einige Männer hätten in Lagern ihre Toten gekocht. Ein Hinweis auf Kannibalismus, der später durch forensische Befunde erhärtet wurde. Was wirklich geschah? Es ist bis heute unklar. Doch vieles spricht für ein langsames, kaltes Sterben. Eingeschlossen im Eis, Mangel an Frischluft und Bewegung, Nahrung, die durch Lötblei kontaminiert war, Skorbut, Tuberkulose, Bleivergiftung, psychischer Verfall durch Isolation, Dunkelheit, Angst. Einige überlebten bis mindestens Sommer 1848, vielleicht sogar länger. Doch keiner kam zurück. Für fast ein Jahrzehnt suchte man nach Franklin. Doch man fand nur Fragmente. Und manchmal ist das Erschreckendste nicht, was man nicht weiß, sondern das, was man wirklich sieht. Drei Gräber im Permafrost, ein bleiernes Lächeln im Schädel und ein Schiff, das schlief. Die ersten eindeutigen Spuren tauchten 1850 auf. Beachy Island, eine kleine, karge Landzunge in der Barrow Strait. Dort fanden britische Suchtrupps drei Gräber, ordentlich ausgerichtet, mit Holzkreuzen. John Torrington, 20 Jahre alt, William Brain, 32, John Hartnell, 25. Ihre Grabsteine trugen die Jahreszahl 1846. Die Toten waren in Uniform bestattet, sorgfältig. Man fand Konservendosen, leere Medizinflaschen, Spuren eines Winterlagers und erstmals wurde sichtbar, die Männer waren nicht unvorbereitet gestorben. Es hatte Zeit, Ordnung und Hoffnung gegeben. Erst 1981 wurden die Leichen exhumiert und forensisch untersucht. In einem der spektakulärsten Projekte der Arktisforschung. Was man fand, schockierte viele. Die Körper waren durch den Permafrost fast vollständig erhalten, mit Haaren, Haut und Augen. Der Blick von John Torrington, geöffnet nach über 130 Jahren, wurde zur Ikone dieser Tragödie. Die Todesursachen? Lungenentzündung, Unterernährung, und Bleivergiftung. Das Zinn in den Konservendosen war unsauber verlötet. Das Wasser der Schiffe floss durch bleiverkleidete Rohre. Die Männer hatten sich langsam vergiftet. Vielleicht ohne es zu wissen. 1859 fand die Expedition von Francis Leopold McClintock die berühmte Nachricht unter einem Steinhaufen auf King William Island. Das einzige schriftliche Zeugnis aus der Zeit nach Franklins Tod. Dort auch ein zerbrochenes Rettungsboot, gezogen auf Kufen beladen mit Kochgeschirr, Bibel, Schusswaffen, Seide und zwei Skeletten. Die Knochen waren teilweise zersägt. Jahrzehnte später, in den 1980er Jahren, wurde durch Schnittspuren an Knochenfunden bestätigt, es hatte Kannibalismus gegeben. Kein isoliertes Ereignis, sondern offenbar in mehreren Phasen. Die Männer hatten sich gegenseitig gekocht. Als letzte Maßnahme gegen das Verhungern.
Wenn du jetzt sagst, die Männer haben sich gegenseitig gekocht, das muss ja dann relativ schnell nach dem Tod passiert sein. Aber die sind doch auch durch Krankheiten gestorben. War das nicht mit einem voll hohen Risiko verbunden?
Also ich denke mal, einerseits wussten die nicht, dass es Bleivergiftung war. Und dann, weiß ich, es gab bestimmt einen Bordarzt. Wenn er dann da noch gelebt hat, hat er entweder gesagt, man kann auch Skorbutfleisch essen. Oder die beiden sind einfach wirklich nur erfroren. Und dann hast du ja einfach, dann muss ja, das ist ja dann wie, wenn du dein Grillfleisch in den Gefriertruhe legst.
Oh Gott, wenn wir mit dem das.
Und holst es raus zum Grillen, ne? Also vielleicht war es ja gerade durch den Schnee, dass sie gar nicht so schnell, oder durch das Eis, dass sie gar nicht so schnell gekocht werden mussten, aber andererseits, wenn die eh nichts anderes hatten.
Aber da, also, dass die mit Haaren und Augen gefunden wurden, finde ich richtig abgefahren. Also, dass so viel Persönlichkeit dann noch in so einem Toten steckt, das macht viel mit mir irgendwie.
Ich stelle mir auch gruselig vor, du holst sie da raus, das ist ja quasi wie Mumien, nur aus dem Eis, noch super erhalten, vielleicht sogar besser erhalten als Mumien. Dann muss sie ins Labor. Weiß nicht, ob die dann aufgetaut worden so teilweise, weil es klang ja so fast, als hätten die Augen dann da geöffnet und dann starrte ich da ein perfektes Augenpaar an, ne, von einem 20-jährigen Toten. Das muss richtig seltsam sein.
Weißt du, wer die gefunden hat?
Und das habe ich nicht rausgefunden, aber ich denke mal, weil es als eines der spektakulärsten Forschungen der Arktis-Erforschung gilt, gehe ich mal von einer Expedition aus, die entweder gezielt gesucht hat danach und glücklich waren, dass sie was finden, oder eine ähnliche Mission, eine Forschungsmission in der Arktis, die zufällig drauf gestoßen ist. Also müsste man nochmal nachrecherchieren, ob gezielt gesucht wurde und gefunden wurde oder ob das ein Zufallsfund war. Aber ich glaube, in beiden Fällen war es ein sehr sensationelles Gefühl, sowas da zu entdecken. Im September 2014, fast 170 Jahre nach dem Verschwinden, gelang Parks Canada der Durchbruch. In der Queen Maud Bay, weit südlicher als vermutet, wurde das Wrack der Erebus gefunden. Erstaunlich gut erhalten, in nur 11 Metern Tiefe. 2 Jahre später, 2016, fand man auch die Terror. Nördlicher in der Terror Bay. Und wieder, ein Schiff wie eingefroren im Moment. Türen verschlossen, Tassen auf dem Tisch, Karten in den Schränken. Man geht davon aus, dass das Schiff nicht gesunken war, sondern von der Besatzung möglicherweise sogar erneut bemannt wurde. Vielleicht nach einem Rückmarsch. Ein mögliches Zeichen dafür, dass die Männer noch länger lebten als bisher gedacht. Beide Wracks sind heute Teil eines UNESCO-Welterbes und werden von einem Forschungsteam konserviert. Doch viele Räume sind noch unerforscht und viele Fragen offen. Man hat das Eis aufgebrochen, die Körper geborgen, die Tagebücher durchgeblättert. Aber den Moment, in dem das Schicksal kippte, den hat keiner gesehen. Vielleicht liegt er noch auf dem Grund der Terror Bay oder in einem Brief, der nie abgeschickt wurde. 129 Männer verließen England. Keinen einzigen sah man je wieder lebend. Was trieb sie in den Tod? Der Hunger? Das Eis? Das eigene System? Die Wahrheit liegt nicht in einer großen Antwort, sondern in vielen kleinen Ursachen, die sich gegenseitig verstärkten. Die Franklin-Expedition steckte in einem der gefährlichsten Seegebiete der Arktis fest. Der Victoria Strait, nördlich von King William Island. Diese Region ist bekannt für ihren extrem stabilen Packeisgürtel. Er driftet kaum, bleibt selbst im Sommer oft vollständig geschlossen. Die Männer überwintern mindestens 2 Winter im Eis ohne jede Bewegung. Warum blieb man dort? weil man hoffte, das Eis würde wie üblich im Sommer brechen. Doch die Jahre 1846 bis 48 fielen in eine besonders kalte Phase der kleinen Eiszeit. Heute weiß man, dass es ungewöhnlich wenige Eisfenster gab. Moderne Satellitendaten zeigen, dass Franklin auf der falschen Route festsaß. Wenige Kilometer weiter westlich hätten sich womöglich Chancen zum Weitersegeln geboten. Die See ist kein Feind. Sie ist gleichgültig. Und das macht sie tödlich. Die Entdeckung von extrem hohen Bleiwerten in Haaren, Knochen und Weichgewebe der exhumierten Toten sorgte in den 1980er Jahren für Aufsehen. Das Team um Owen Beatty analysierte Proben der Beatty-Leichen und fand Werte, die bis zu 20 Mal höher waren als bei heutigen Normalwerten. Anzeichen von neu aufgenommenem Blei in der Zeit kurz vor dem Tod. Also keine Altbelastung aus Kindheit oder früherer Navy-Zeit. Die Ursache? Konservendosen, die hastig verlötet wurden. Über 8000 Stück, teils mit schlechtem Zinn. Dann Bleirohre und Tanks im Schiffinneren. Und Destillierapparate, die Trinkwasser aus Meerwasser erzeugten. In mit Blei verkleideten Systemen. Symptome einer chronischen Bleivergiftung umfassen Antriebslosigkeit, Muskelschwäche, Halluzinationen, Bauchkrämpfe und letztlich neurologischer Verfall. Ein gefährlicher Zustand in einer ohnehin geschwächten, isolierten Umgebung. Neuere Studien relativieren. Der Bleigehalt war nicht bei allen gleich. Einige Männer könnten schon vorher belastet gewesen sein. Das Blei war ein Faktor, aber nicht die alleinige Todesursache. Sie starben nicht plötzlich, sondern bröckelten Tag für Tag. Und keiner wusste, warum. Trotz aller Vorbereitungen litten die Männer bald unter klassischen Expeditionserkrankungen. Skorbut durch Vitamin-C-Mangel trat oft nach dem ersten Winter auf. Symptome: Zahnfleischbluten, Muskelschwäche, Wundheilungsstörung, Depression. Tuberkulose wurde an mehreren Skeletten nachgewiesen. Hochansteckend und damals unheilbar. Lungenentzündungen, zum Beispiel Torringtons Todesursache, können sich in feuchtem, kaltem Klima rasch ausbreiten. Und zu guter Letzt chronischer Durchfall und Unterernährung, möglicherweise durch verdorbene Lebensmittel, verschärfen die Lage.
Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie natürlich mit dem besten Willen in diese Expedition reingestartet sind. Meinst du, denen war bewusst, wie viele Krankheiten, allein durch Konserven beispielsweise, da hätte ich nicht damit gerechnet, gut, ist auch einige Jahre her, dass das zu einer Todesursache führen kann. Aber das ist ja eine so lange Liste an Krankheiten, dass es ja schon fast unwahrscheinlich scheint, dass sie überhaupt medizinisch ansatzweise gut versorgt waren. Vielleicht ist der Arzt auch früh gestorben. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Arzt ist, keine Ärztin war. Aber das, also quasi haben sie sich ja bereit erklärt, zu sterben. Zwar auf eine heldenhafte Art und Weise, aber sind losgefahren mit wahrscheinlich dem Bewusstsein, sie werden sterben. Findest du das nicht krass?
Ja, also das ist wahrscheinlich genau dieser Entdeckertrieb, den man so gefeiert hat dann damals auch, ne? Dass man genau weiß, was passieren kann. Man müsste vielleicht auch mal schauen, statistisch, wie oft kommt sowas vor auf einer normalen Expedition. Sagen wir mal jetzt in die Tropen, also in wärmere Regionen, wo man dann nicht, wie wir gerade ja gesagt haben, die Lungenentzündungen im kalten Klima. Also ich denke mal, dass das alle, bis auf die ganz Jungen, wie der 20-Jährige zum Beispiel, der Torrington, die waren schon mal alle irgendwo auf einer Expedition. Und vielleicht hat es ja immer ganz gut geklappt. Ne? Also ist es niemand gestorben, man hat Erfahrung gesammelt und denkt sich dann, wir können auch das Eis bezwingen. Es ging ja dann um diese Nordpassage, die man da passieren wollte, die man erforschen wollte. Da weiß man wahrscheinlich um das Risiko. Und wie wir ja gehört haben, wenn er auf einer anderen Route unterwegs gewesen wäre, ein bisschen weiter in eine andere Richtung, dann hätten die es wahrscheinlich geschafft. Die sind einfach nur vielleicht ein paar Kilometer einfach nur zu weit im Eis gefahren. Und das, wenn du dann da feststeckst, ich glaube, wenn du durchgefahren wärst, hast du eher die Möglichkeit, irgendwo nochmal an Land zu gehen und was auszutauschen an Medizin und sowas. Aber wenn man dann wirklich dann feststeckt und du hast halt nichts, plus zweitens weiß ich nicht, ob die das mit dem Blei damals wussten. Also die hätten das wahrscheinlich nicht so schlecht verlötet, diese Konserven, wenn die wussten, die gehen dann da alle drauf. Also ich glaube, das war dann einfach das. Das war Unwissenheit und die anderen Krankheiten, die dann durchs Feststecken entstanden sind, Übermut vielleicht einfach. Ne? So, man dachte, wir kriegen das hin und dann steckt man da fest und merkt, vielleicht auch doch nicht.
Gut, steck über 130 Männer auf ein Schiff. Sie werden an Übermut sterben. Und ich ist ein Slogan, den ich gerne beibehalten würde.
Ja, das kommt, glaube ich, hin. Kann man so stehen lassen. Die Männer verbrachten den Großteil des Tages in stickigen, unbewegten Räumen mit schlechter Belüftung. Das heißt, eine einfache Infektion kann da auch sehr schnell tödlich werden. Und ja gut, Svea, du warst jetzt, kennst das wahrscheinlich nicht aus deiner Schulzeit, aber ich kenne natürlich auch diese stickigen, unbewegten Räume mit schlechter Belüftung. Aus all den Sporthallen, in denen ich als Jugendlicher und als Kind Sportunterricht hatte, in der Umkleidekabine, wenn ich da jetzt auch irgendwie so 2 Jahre eingesperrt gewesen wäre mit den anderen Jungs in der Sportumkleide, wir wären wahrscheinlich auch gestorben.
Ja, das glaube ich auch.
Wir hätten uns gegenseitig gegessen, aber wir waren natürlich alle super sportlich. Da wäre nicht viel dran gewesen. Heute nicht mehr, aber damals waren wir doch eher so drahtige
Jungs.
Falls
jemand... Ne? Tims Beschreibung attraktiv findet, meldet euch gerne bei der Nummer in der Beschreibung. Vielen Dank.
Aber ich mache aber keinen Sport mehr. Das aus Angst vor Skorbut und Tuberkulose und chronischem Durchfall. Einigen wir uns darauf, nicht das große Drama tötete sie, sondern die langsame Zersetzung des Körpers und der Moral. Das klingt auch nach Schulzeit, nee, nach Studium eher. So, also wir waren ja bei den Ursachen, Theorien und Co. Hatten jetzt die Krankheiten und die Route. Nehmen wir jetzt als nächstes nochmal dran, nämlich die Navigation und Fehleinschätzung. Denn Franklins Männer verließen sich auf veraltete Karten und europäische Vorstellungen der Arktis. Sie ignorierten die traditionellen Wege der Inuit, die durch sichere Routen westlich von King William Island führten. Stattdessen wählten sie einen Kurs, der heute als Dead End bekannt ist. Eine Passage, die im Spätsommer regelmäßig vereist. Es ist möglich, dass man zu sehr an das Prinzip der geraden Linie glaubte. Also westwärts so weit wie möglich. Das Ziel war klar, aber die Realität des Eises ignorierte man. Auch ließ man keine Vorräte in Etappen zurück, wie es spätere Polarstrategen taten. Franklin rechnete nicht mit einem Rückmarsch. Man wollte Held sein, nicht Überlebender. Die Entscheidung, am 22. April 1848 beide Schiffe zu verlassen, war dramatisch und vielleicht bereits der letzte Fehler. 105 Männer sollten mit Booten, Schlitten und Ausrüstung über das Eis marschieren. Hunderte Kilometer gen Süden. In der Hoffnung auf Rettung bei einer Hudson's Bay Station, von der sie nicht einmal wussten, ob sie noch existierte. Was spricht gegen Erfolg? Kein Inuit-Führer, keine Hunde, kein Wissen über das Terrain, Männer in geschwächtem Zustand, viele mit schwerem Gepäck, sogar Silberlöffeln und Seidenkleidung, und Spuren deuten darauf hin, dass sich die Gruppen trennten. Klassischer Horrorfilmfehler. Einige kehrten um und andere starben isoliert. Niemand kam, doch einige schafften es offenbar noch Wochen oder Monate weiter als gedacht. Funde in weit entfernten Regionen belegen das. Man marschierte in die Hoffnung, aber starb auf dem Weg dorthin. Und dann gab es natürlich noch das letzte große Tabu. Radler.
So ein alter Männerwitz.
Ah, der halt innere Söder kam wieder raus.
Ja, Fleisch und Bier.
Also, das letzte große Tabu. Die Inuit berichten 1854 erstmals von weißen Männern, die aus Kochtöpfen aßen. Ne, das ist ja erstmal nicht schlimm. Aber Ray veröffentlichte diese Berichte. Also R-A-E, nicht irgendein Typ, der Ray heißt, sondern der Nachname Ray. Veröffentlichte diese Berichte, wurde aber vom britischen Establishment massiv angegriffen. Es gab Messerspuren an menschlichen Knochen, es gab gezielte Zersägung großer Knochen und es gab Spuren von Knochenmarkentnahme. Das sind alles Hinweise auf organisierten Kannibalismus in mindestens 3 verschiedenen Lagern. Heute wird das nicht als moralisches Urteil, sondern als Überlebensversuch in der Endphase interpretiert. Die Männer waren nicht barbarisch, sie waren verzweifelt. Manche starben an der Kälte, andere starben, um andere zu wärmen. Also ich glaube, romantischer kann man Kannibalismus nicht ausdrücken. Es gibt auch ganz viele weitere Theorien und manche gelten heute schon als widerlegt oder als unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich sind zum Beispiel Meuterei. Es gibt keine Hinweise auf Gewalttaten oder bewaffnete Auseinandersetzungen innerhalb der Besatzung, während sie noch lebten. Also wenn es Gewalt und Bewaffnung im Kannibalismus sehen, ja, aber vorher nicht. Die Organisation blieb bis zum Ende bemerkenswert geordnet. Eine zweite, nicht mehr gängige Theorie ist der Botulismus aus Dosen. Es wurde lange vermutet, wurde nie nachgewiesen. Die Dosen waren schlecht verlötet, es gab Bleivergiftungen, aber das Essen war nicht verdorben, sondern nur vergiftet.
Nur.
Nur. Dann gab es auch die Theorie von Angriffen durch Inuit. Und auch hier kann man sagen, im Gegenteil, Funde zeigen, dass viele Inuit versuchten, die Männer zu unterstützen oder ihnen Werkzeuge zu überlassen. Und die letzte, nicht mehr gängige und unwahrscheinliche Theorie, ein Fluch oder Wahnsinn. Also diese Ideen stammen dann eher aus der Literatur und aus dem Fernsehen später. Also 1848 gab es kein Fernsehen, aber da kommen wir ja gleich noch dazu, auf die Popkultur. Also es gibt also keine Hinweise auf kollektive Psychosen oder mysteriöse Kräfte. Wo wir gerade schon dabei waren, gehen wir doch jetzt direkt zur Popkultur und wie wird The Terror und The Erebus, wie werden die beiden eigentlich verarbeitet? Was einst als Heldengeschichte begann, wurde zur düsteren Legende und schließlich zum Stoff für Bücher, Filme und Serien. Die Franklin-Expedition lebt weiter in Schauergeschichten, Verschwörungstheorien, Essays und in einem Serienformat, das aus Kälte Mythos macht. Im 19. Jahrhundert galt Franklin lange als Held, ungeachtet seines Scheiterns. Die britische Öffentlichkeit wollte Märtyrer, keine Opfer. Franklin wurde in Statuen verewigt. Seine Witwe, Lady Jane Franklin, kämpfte zeitlebens um sein Andenken. Die offizielle Darstellung: ein großer Entdecker, gefallen im Dienste der Wissenschaft. Die Realität: eine Expedition, die an Fehlern, Fehleinschätzungen und Kälte zerbrach. Erst im 20. Jahrhundert änderte sich der Ton. Historiker wie Richard Curiex oder Owen Beattie begannen, die wissenschaftlichen Befunde offen zu analysieren. Mit Fokus auf forensische Details statt romantischer Ideale. Heute wird Franklin differenzierter gesehen. Als Symbol britischen Ehrgeizes, aber auch als tragischer Charakter. Die Franklin-Expedition inspirierte zahlreiche Romane, Theaterstücke und Gedichte. Wir nennen mal ein paar davon, zum Beispiel von Stan Nadolny von 1983, Die Entdeckung der Langsamkeit. Das ist ein fiktiver Roman über Franklins Jugend, seine Zeit als Kapitän und sein Verhältnis zur Zeit. Der Bestseller stilisierte Franklin zu einem Symbol für bedächtiges Denken in einer hektischen Welt. Das Buch war ein Erfolg in Deutschland und regte viele zur Beschäftigung mit dem Thema an. Auch wenn es mit der Realität kreativ umging. Und ein zweites Buch, was man hier unbedingt nennen muss, ist The Terror von 2007, geschrieben von Dan Simmons. Denn das Buch war ein Wendepunkt. Der US-Autor kombinierte historische Fakten mit Horrorelementen. Ein übernatürliches Wesen, das Thun Barg, verfolgt die Männer durch das Eis. Simmons' Roman stützt sich sorgfältig auf die bekannten Daten, ergänzt aber Inuit-Mythologie und übernatürliche Spannung. Das Ergebnis ist ein Werk zwischen Fakt und Fiktion, Historienroman und Horror. Und wem das jetzt bekannt vorkam, das liegt daran, dass genau dieser Roman verfilmt wurde von AMC 2018 unter dem Titel The Terror. In Staffel 1 geht es nämlich genau darum. Es ist auch sehr detailliert, also das, was wir jetzt schon alles gehört haben, diese Steine, diese Nachrichten, die Boote, die getragen werden, dieses lange Stehen, all das wird da sehr gut umgesetzt. Da gibt es auch bekannte Schauspieler, die dabei sind. Jared Harris spielt Crozier, den Kapitän. Jared Harris kennt man aus Sherlock zum Beispiel. Dann spielt Kieran Hinds John Franklin und Tobias Menzies spielt James Fitzjames. Die Serie bleibt in vielen Punkten nah an der historischen Realität. Die Route, die Lager, der Bleigehalt, der Marsch, All das ist recherchiert. Gleichzeitig verwebt sie Inuit-Sagen, Symbolik und Horrorelemente zu einem psychologischen Kammerspiel im ewigen Eis. Ich habe sie auch gesehen und kann sie sehr empfehlen. Man muss aber auf Horror stehen, sonst ist es wahrscheinlich nicht. Aber der wahre Horror in dieser Serie ist nicht das Monster, sondern das langsame Zerbrechen der Männer, die Isolation, das Misstrauen und der Hunger. Übrigens, in Reviews liest man, dass viele Zuschauer The Terror nicht als klassischen Horror empfanden, sondern als Studie über Führung, Verzweiflung und den Zerfall von Ordnung unter extremen Bedingungen. Ne? Denn die wahre Kälte ist nicht das Wetter, es ist die Gewissheit, dass niemand kommt.
Story of some man's life.
Und außerdem gibt es natürlich auch neben den fiktiven Terror-Sachen, zum Beispiel von Terra X im ZDF, Tod im Eis von 2019, eine Dokumentation. CBC hat 2015 Franklin's Lost Ships veröffentlicht. Und auf PBS lief 2006 Nova, Arctic Passage. Alles zu empfehlen. In Greenwich kann man im Maritime Museum regelmäßig Exponate der Expedition sehen. Und in Kanada gibt es in Nunavut, ich hoffe, das heißt so, es wird nicht Wood wie Holz geschrieben, sondern mit V-U-T, Nunavut.
Nunavut.
Ja, dort wird von Parks Canada, also dieser Organisation Parks Canada, werden die Wracks überwacht. 2020 wurde der Fundort der beiden Wracks von der UNESCO zum Welterbe erklärt. Und musikalisch wird das Thema natürlich auch bearbeitet. Das zum Abschluss. Gibt es Folk-Bands oder Post-Rock-Bands wie The Decemberists oder Agnes Obel, die auf die Motive eingehen. Es gibt bis heute auf Reddit, TikTok und YouTube Theorien, Animationen, Fan-Interpretationen, Fan-Fiction. Es ist also auch ein digitaler Mythos. Und eine persönliche Empfehlung von mir ist Antrich, eine bayerische Black-Metal-Band, die die komplette Expedition vertont hat auf ihrem zweiten Album, das Expedition 2, die Passage heißt. Kommen wir nun zu unserer Rubrik Snacks FM. 5 kuriose Fakten zur Franklin-Expedition. Ihr habt sie jetzt schon gehört in dieser Folge, aber wir werden jetzt nochmal die 5 spannendsten Fakten zusammenfassen für euch zum Angeben auf Partys vor euren Eltern. Denn wie oft kommt es vor, dass man zu seinen Eltern geht und mit Fakten über Arktis-Expeditionen angreift? Ziemlich oft, meiner Meinung nach. Und dann kriegt man mehr Taschengeld.
Den Trick merke ich mir dann am Ende des Semesters.
Schon wieder durchgefallen, aber...
Erstens, die Männer hatten Zentralheizung im Jahr 1845. Die Erebus und Terror waren für die Arktis umgebaut und mit Dampfheizungen ausgestattet. Über Rohre wurde warme Luft durch die Schiffsräume geleitet. Für damalige Verhältnisse futuristisch. Trotzdem reichte es nicht gegen die arktische Kälte.
Zweitens, man exhumierte Leichen, die aussahen, als würden sie noch leben. 1981 wurden auf Beachy Island 3 Tote ausgegraben. Einer davon, John Torrington, war so gut erhalten, dass sein Blick noch fast intakt war. Die Augen eingefroren, die Haut wächsern. Das Foto wurde später weltberühmt.
Drittens, das Blei aus den Konservendosen machte sie langsam wahnsinnig. Die Männer hatten tonnenweise Vorräte dabei, aber viele der Dosen waren schlecht verlötet. Das Blei löste sich, gelangte in Blut und Gehirn, was zu Halluzinationen, Schwäche und Desorientierung führte. Sie wurden buchstäblich krank vom Essen.
Viertens, die letzte Notiz war ein Zettel in einem Bleirohr unter einem Steinhaufen. Das einzige schriftliche Lebenszeichen der Expedition wurde 1859 unter einem Cairn auf King William Island entdeckt. 2 Einträge, 1 Jahr auseinander. Der erste hoffnungsvoll, der zweite düster. Die Schiffe aufgegeben. 105 Männer auf dem Marsch, Franklin tot.
Fünftens, ja, sie haben sich gegessen, leider mehrfach belegt. Die Knochen mancher Crewmitglieder zeigten Sägespuren und Brüche, die typisch für das Entnehmen von Knochenmark sind. Inuit berichteten es, Wissenschaftler bestätigten es. Ein Tabu, das erst spät ernst genommen wurde und bis heute für Gänsehaut sorgt.
Sie wollten Geschichte schreiben, sie wurden zu einer. Die Franklin-Expedition ist mehr als eine verschwundene Flotte. Sie ist ein Denkmal für menschlichen Ehrgeiz, für technologische Hybris und für das stille, endlose Weiß des Nordens. 129 Männer verließen England mit Karten, Kompassen und Zuversicht. Keiner kam zurück. Und doch sind sie nie ganz verschwunden. Heute schlafen ihre Schiffe auf dem Grund der Arktis, zwischen Schlick und Stille. Die Erebus und Terror
sind nicht nur Wracks, sie sind Zeitkapseln. Jede Truhe, jede Tasse an Bord erzählt von Ordnung mitten im Chaos. Und irgendwo in diesen Schiffen liegt vielleicht noch ein Logbuch. Ein letzter Satz, eine Erklärung oder einfach Schweigen. Was bleibt, ist Erinnerung und manchmal Gänsehaut. Vielleicht auch deshalb erzählen wir diese Geschichten. Nicht, weil sie uns beruhigen, sondern weil sie uns zeigen, wie zerbrechlich Ordnung ist und wie tief das Eis sein kann. Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Frequenz, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns. Bis dahin.
Bleibt wachsam.
Bleibt bei euch.
Und bleibt im Dunkeln.
Und Radio aus.
Oh, that's